herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Heute ist ein nasskalter Donnerstagnachmittag. JD ist noch auf der Arbeit. Annika kümmert sich um ganz viele andere Dinge. Ist die beste Möglichkeit, dass ich mich so ganz alleine ans Mikrofon gesneakt habe und mir eine sehr, sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin organisiert habe, die sich gerade warm gequasselt hat, weil sie selbst gerade aus einem Podcast gekommen ist. Und ich freue mich sehr, heute Svante Schurich hier bei Alles außer Toplisten begrüßen zu dürfen. Hallo Svante.
Guten Tag. Ich bemühe mich ganz toll, ein angenehmer Gast zu sein und niemanden zu beleidigen, als ob ich dauernd Leute beleidige. Das mache ich eigentlich nicht.
Nee, also wir sind uns da ganz zuversichtlich und freuen uns, dass du bereit bist, so ein bisschen über dich, deine Arbeit bei Funtails und über den Verlag zu sprechen, über das, was ihr schon als Verlag hinter euch habt, als Historie, und über das, was an großen Taten euch noch bevorstehen wird. Aber ich wollte mal fragen, wo treffe ich dich denn gerade an? Meine Vermutung ist, Svante ist ein norddeutscher Vorname und du bist irgendwo nördlich des Weißwurst-Äquators momentan ansässig.
Ja, ich sitze gerade am Sund, das ist ein Teil der Ostsee. Also nicht gerade, nicht direkt davor, das wäre super kalt und sehr eisig, aber ich wohne in Stralsund. Funtails ist aber eigentlich ansässig in Eitorf. Das ist nämlich Steffens Zuhause. Das ist einfach sein Wohnzimmer. Deswegen ist das der Hauptfirmensitz. Was war die zweite Frage? Mein Name, ne? Ich habe keine Ahnung, da haben sich meine Eltern ausgedacht. Müsst ihr sie fragen.
Ja, dann sind wir ja schon mittendrin im Geschehen. Du hast gerade schon gesagt, auch ihr habt redaktionelle Strukturen, die dezentral über Deutschland verteilt sind. Mhm. Du selbst begleitest die Aufgabe des Marketings für Funtails. Was ist denn da so alles in deinen Aufgabenbereichen beinhaltet?
Ja, Marketing, da denken ja die meisten Leute so an Werbung. Das ist ein Teil davon, also eigentlich ein relativ kleiner Teil. Ich habe jetzt auch eine Kollegin, die Julie, die macht auch Marketing, die kümmert sich um Social Media und Community Management. Das mache ich also jetzt weniger. Wenn ihr Newsletter bekommt, bekommt ihr den trotzdem noch von mir. Also ich schreibe die ganzen Texte und so. Ist ja auch mal interessant zu wissen, wer das überhaupt macht. Das mache ich. Und sonst mache ich so strategische Sachen, die so ein bisschen langweilig sind. Mit Zahlen. Ich gucke mir zum Beispiel Preise an, leg die fest, ich mache so Marktrecherchen. Ich überlege mir, was alles hässlich ist an der Website, versuche das dann irgendwie schön zu machen. Was gibt's noch alles? Produktgestaltung, Preis, Preisgestaltung. Achso, Distributionsfragen. Ja, das ist auch eine Marketingfrage. Wo gibt's uns, wo gibt's uns nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst, dass wir ja die Deluxe-Edition haben. Die gibt's nur bei uns im Webshop und dann gibt's die Vertriebspartnerschaft mit unserem Partner Huch, kennt ihr bestimmt auch, den Verlag. Das sind alles so Fragen, die ich mich so frage den ganzen Tag.
Das klingt so, als würde tatsächlich sehr viel Bürokratie über deinen Schreibtisch laufen. Wer euren Podcast, den Funcast, schon gehört hat, der weiß aber auch, du hast vor kurzem verraten, du liebst Tabellen anzulegen.
Ja, und Listen, ja. Aber das klingt immer so unsexy, wenn man Bürokratie sagt. Also so ist nicht so mit Formularen und so. Aber es ist schon, ich glaube, woran viele Leute denken, wenn sie Marketing hören, ist so, whatever, irgendwie Plakatwerbung oder so, vor allem halt Werbung. Aber es ist halt so eine Mischung aus so, es ist ein sehr kreativer Job, aber man hat auch sehr viel Strategie und muss, ja, halt sehr viel analytisch sich angucken. Oder kann sich sehr viel analytisch angucken. Und dadurch, dass Julie jetzt da ist, kann ich das auch viel mehr machen. Ich liebe Tabellen und Analysen und Listen und so. Das war mein Ding, ja.
Ja, das ist ja fast ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest mal in meiner Welt. Da bin ich immer froh, wenn ich solche Leute wie dich kennenlerne, die mir Listen und Tabellen abnehmen.
Ja, ich muss auch dauernd Listen machen hier bei uns. Macht auch keiner.
Die Geschichte von Funtails und deine berufliche Geschichte, die sind eng miteinander verknüpft. Trotzdem gibt es eine Zeit vor Svante und eine Zeit nach Svante. Wann bist du bei Funtails eingestiegen?
Boah, das ist eine schwierige Frage, vergessen. Also irgendwann im Studium. Ich glaube, ich bin jetzt 3 Jahre und irgendwie ein paar Monate bei Funtails, glaube ich. Also, welches Jahr haben wir jetzt?
2026 so ungefähr?
Ja, dann halt 2022? Ja, dann muss ich dann da angefangen haben.
Und 2022, das war ein Jahr, bei dem ihr als relativ junger Verlag, gemessen an den Jahren, in denen ihr Spiele in Deutschland vertreibt, aber auch euren ersten riesengroßen Erfolg hattet, nämlich Feed the Kraken.
Ja, mit Feed the Kraken. Ist auch so eine Frage, wie man das ausspricht. Bin ich auch, ja, das war so organisch gewachsen. Ich habe nämlich meine Masterarbeit über das Spiel geschrieben. Und dann, das hat sich so gegenseitig beeinflusst und deswegen bin ich wahrscheinlich auch kleben. Ich glaube, das war so ein Faktor, warum ich hier überhaupt noch sitze und warum ich da so kleben geblieben bin. Das ist schon ein krasses Spiel, ja. Michael baut ja auch gerade an einer Erweiterung.
Genau. Ihr habt ja selber gesagt, ihr wollt wieder frischen Wind in die Segel bringen. Es wird eine Erweiterung geben. Habt ihr da schon eine Vorstellung, wann es spielbar sein wird?
Also, es gibt ja schon die Playtest-Runden. Aktuell haben wir vor allem ja intern geplaytestet. Also hier, wir haben an der Küste eine Runde und Michael hat da unten in Bayern, wo auch Menschen wohnen, hat er auch getestet. Ja, in Köln macht Ricky noch ein paar Runden und so. Also spielbar ist es, falls ihr in der Nähe seid. Michael hat aber gerade schon so perfide Pläne, das Playtesting so ein bisschen auszuweiten auf Leute, die halt einfach Lust haben, das zu testen und halt Teil der Community sind, ohne dass sie uns jetzt da irgendwelche Feedbackbögen ausfüllen müssen oder so. Das ist so sein Wunsch, dass das so ein Community Projekt ist, was dann halt in der Gamefound-Kampagne, die im Laufe des Jahres, ich traue mich nicht noch irgendwelche Daten zu sagen. Wie nennt man das? Eine Gamefound-Kampagne wird nicht released, die wird geöffnet.
Gebackt.
Ja.
Oder dann gestartet. Ja, und wenn sie dann 2026 tatsächlich ermöglicht wird, dann wird es wahrscheinlich noch so ein Jahr dauern etwa, ne? Ja. Bis sie dann ausgeliefert wird.
Also in meinem schlauen Plan zur Erweiterung steht Release 2027 drin. Das ist aber, ja, das, wir geben alles, dass das klappt, aber da sind natürlich immer noch ganz viele andere Faktoren beteiligt. Ich habe keine Kristallkugel.
Ja, wir werden uns aber gleich nochmal damit beschäftigen, was 2026 vielleicht schon ein bisschen verbindlicher von dir kommuniziert werden kann, auf was man sich freuen kann. Ich möchte nochmal zuerst so eine kleine Bauchfrage an dich stellen. Stell dir vor, im Brettspiellexikon steht der Eintrag Fun Tales und du dürftest diesen Eintrag schreiben. Was würdest du da reinschreiben wollen?
Wahrscheinlich müsste ich den auch schreiben. Das wird kein anderer machen, glaube ich, bei uns. Boah, im Lexikon, ja, da muss natürlich das Gründungsjahr rein. Das weiß ich schon wieder nicht. Ich glaube 2019 oder 2018. Irgendwie so. Pünktlich Corona und so. Weiß ich noch. Das muss da rein. Also Fun Tales, die. Weil man braucht einen Artikel. Gegründet 2018 oder 2019, weiß ich nicht genau, von Steffen Rühl und Andreas Geiermann. In einer spontanen, wahnsinnigen Idee, wie sie immer haben. Heute immer noch existent, hat sich auf Social Deduction spezialisiert, macht aber auch vieles andere, was angeschwemmt wird. Ich glaube, wir definieren uns durch wilde Ideen.
Und bei dem Thema Social Deduction, dann werden wir natürlich auch im Verlauf unseres Gesprächs unbedingt auf Blood on the Clock Tower kommen und diesem unglaublichen Hype, der sich da losgetreten hat. Und ihr hattet da den richtigen Spürsinn dafür. Was würdest du sagen, so Fun Tales, du hast gerade gesagt, ein Schwerpunkt Social Deduction, das hat sich ja entwickelt. Gestartet seid ihr ja eigentlich mit einem großen Remake eines durchaus erfolgreichen Brettspiels, nämlich Glenmore. Und einer sehr tollen Quiz-Variante, nämlich dem Quiz-Club. Wie waren so die ersten Ideen und wohin habt ihr euch denn dann entwickelt über diese 6, 7 Jahre eurer Existenz?
Also Glenmore war halt so der Gründungsstein von Fun Tales, muss ich so tun, als wäre ich dabei gewesen. Ich kenne das nur aus so Erzählungen. Steffen erzählt immer so wie so ein Opi, so damals im Krieg, da gab's noch Glenmore. Die fanden das so toll und mit Matthias Kramer zusammen haben die dann halt ja die Chronicles aus der Taufe gehoben und so einen ganz wilden Kickstarter gemacht. Und es war wahrscheinlich ein sehr wilder Trip. Und daraus ist dann Fun Tales geboren worden. Was dann mit Quiz Club war, das weiß ich gar nicht genau. Das habe ich damals noch gekauft, einfach so als Konsumentin da im kleinen Brettspielladen bei uns. Da war ich noch in einer anderen Stadt ansässig. Und das habe ich einfach so gespielt als normaler Mensch.
Ja, das war ja ein Quizspiel, das dadurch brilliert hat, dass es eben verschiedene Themensets gab, die man beliebig variieren konnte und unter anderem auch eben Brettspielfragen mit dabei waren. Und das hat dann damals super neugierig gemacht.
Mhm. Ja, es ist so eine Hunter- und Kron-Erweiterung. Damals, da gab es sogar noch Hunter und Kron. So alt ist es schon.
Genau, so alt ist das schon. Und tatsächlich ein Quizspiel, das leider schon aus dem kollektiven Gedächtnis so ein bisschen rausgelöscht wurde. Das solltet ihr alle mal ändern. Es ist richtig, richtig, richtig gut und hat auch heute nichts an seinem Reiz verloren. Bei Quizspielen ist ja immer so, natürlich altern die Fragen natürlich auch mit den Jahren, aber davon unabhängig einfach ein sehr gutes Spielprinzip. Wir haben gerade eben gesagt, du kommst selber gerade von einem Podcast. Als Verlag habt ihr euch auch schon damals vorgestellt, dass es toll wäre, über eure eigenen Produkte und Ideen zu sprechen und habt dann den Funcast gegründet. Ein Podcast, der 120 Folgen, glaube ich, schon alt ist und in dem ihr regelmäßig euch zu zweit trefft.
Ja, der Funcast, das, ich glaube, das wirkt immer so ein bisschen so, als wäre es so ein Zwanche-Ding, der Funcast, weil ich da immer so hocke. Eigentlich ist Andreas ja der leidenschaftliche Podcaster und ich mag einfach Andreas super gerne und kann ihm halt, also er war so, ah, das wünsche ich mir so. Und da war ich so, ja klar, Andreas, also wenn dich das glücklich macht, macht mich das auch glücklich. Und seitdem machen wir das und es ist wirklich sehr spaßig. Also es ist vor allem, der Podcast ist für uns vor allem so ein Ort, wo wir Spaß haben können, wo wir über unsere, ja, über das reden können, was uns so begeistert und dabei die Leute mitnehmen, die halt wirklich so Kern-Community von uns sind. Und das macht einfach Spaß. Das ist cool. Und immer wenn wir das mal nicht machen können, vermisse ich es. Ist wie so eine schöne Mittagspause einmal die Woche.
Eine Podcast-Empfehlung zum Abonnieren für den harten Kern, wie du es gerade eben genannt hast. Aber ihr informiert natürlich auch tatsächlich über die aktuellen Sachen. Zum Beispiel, dass ihr jetzt geplant hattet, eine Blood on the Clock Tower Convention zu machen, die allerdings aus Gründen jetzt nicht stattfinden kann 2026.
Genau.
Was ist da nicht so gelaufen, wie du das wolltest?
Ja, also das ist natürlich also erstmal die Brettspielbranche. Vor allem die kleinen Verlage, das sind meistens so ein paar Leute, die da irgendwie versuchen, das Boot irgendwie übers Wasser zu kriegen. Also wir sind nicht viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade offiziell sind, 8 oder so. Und wenn da irgendwas ruckelt und da irgendwer zum Beispiel länger krank wird oder sich irgendwas verändert, ihr kennt das bestimmt auch von eurem eigenen Arbeitsplatz, dann ist das natürlich ein prozentual sehr hoher Anteil an Arbeitskraft, der dann plötzlich nicht mehr planbar ist. Und bevor wir euch was versprechen, was wir dann in der Qualität nicht umsetzen können, machen wir das lieber, wenn wir wissen, wir können bewerkstelligen, dass das gut funktioniert. Wir haben gute Leute, die das machen. Wir wissen, dass das dann auch cool wird und wir haben da auch alle Spaß dran. Und das konnten wir einfach gerade nicht so gewährleisten. Deswegen haben wir uns schweren Herzens entschieden zu sagen, bevor wir was halbherzig machen, machen wir es gar nicht. Deswegen ist das erstmal verschoben.
Genau, verschoben bedeutet ja nicht, dass dieser Plan verworfen ist, sondern dass es zu einem anderen Zeitpunkt mit anderen Voraussetzungen dann besser ist. Lass uns mal ein bisschen bei The Blood on the Clock Tower bleiben. Eine Spielerfahrung, die ich selbst schon ein paar Mal machen durfte, eben in verschiedenen Rollen, auch als Imp, bei dem es am Schluss immer zu einer Situation kommt, man redet und redet und redet noch danach. Hättet ihr euch damals vorgestellt, als ihr euch dieses Projekt an Land gezogen habt, dass ihr tatsächlich diesen Erfolg damit lostreten werdet?
Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass dieser Verlag, von dem wir hier reden, ein Ort der wilden Ideen ist. Meistens gehe ich einfach zur Arbeit, denke mir so, oh ja, ich weiß, was ich hier tue. Und dann kommt irgendwas um die Ecke und ist einfach übelst krass. Und ich habe gar nicht so richtig verstanden, worauf wir uns da einlassen. So war das bei Bozzi auch. Bevor ich das auf meinem Schreibtisch hatte, habe ich das nicht gespielt. Ich wusste, dass es existiert und ich wusste, dass es krass ist, aber ich wusste nicht, wie krass das ist und auch, was das für eine Erfahrung ist und so. Und ich weiß noch, als wir die erste Runde gespielt haben, da dachte ich so, Halleluja, meine Güte, das ist ja wild, wahnsinnig. Und ich bin immer noch überrollt von der Begeisterung und von dem Interesse auch und dieser riesigen Community, die einen ultra Bock haben. Ich habe es immer noch nicht so richtig verarbeitet, vielleicht in 3 Jahren oder so.
Ja, ich denke, das ist schon auffällig. Es gibt Brettspiele, die sind erfolgreich, die sind kommerziell erfolgreich, die verkaufen sich gut, die werden prämiert. Ihr habt es tatsächlich geschafft, über ein Spiel, das ihr in Deutschland etabliert habt, eine Community mitzuschaffen. Und zwar von Nord bis Süd. Es gibt also keine Nester, dass man sagt, die Blood on the Clock Tower Leute, die sitzen vor allen Dingen in Köln, sondern rund um die Uhr wird es gespielt. Es wird immer noch, es wurde auch online gespielt. Zum Glück ist das ja mittlerweile vorbei und man kann sich wieder treffen. Die Runden sind eigentlich genau atypisch für das, was du beim Brettspielen suchst. Nämlich je mehr, desto besser. Wenn 16 Leute mitspielen, dann hast du wahnsinnig viel Spaß dabei. Was ist denn in euren Zukunftsplanungen noch zu erwarten, wenn es um dieses Blood on the Clock Tower geht?
Ja, am liebsten machen wir natürlich alles, was geht. Aber wir haben ja die Zusammenarbeit mit TPI, also Pandemonium Institut, dem Ursprungsverlag. Also wir sind Lizenznehmer in der Lizenz, also wir lokalisieren halt das Spiel in Deutschland. Was halt demnächst kommt, ist Karussell. Das ist ja die experimentelle, ich habe das immer im Englischen in meinem Kopf, experimentelle Charaktererweiterung. Das klingt sehr unsexy, wenn man das auf Deutsch sagt. Die kann man auch schon vorbestellen. Da haben auch Leute gefühlt uns die Türen eingerannt. Wann kommt Karussell? Und wir waren immer so, das müssen wir erst noch verhandeln. Wir machen das ja auch nicht selber. Aber es hat alles gut geklappt und jetzt könnt ihr das schon vorbestellen. Es wird hoffentlich auch ganz schnell ankommen. Und ansonsten wünschen wir uns natürlich, dass wir alles machen, was TPI macht, weil super gut.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen momentan euer Zugpferd ist, obwohl ihr natürlich verschiedene Titel drin habt. Lass uns mal bei diesen Social Deduction Themen bleiben. Mit Dark Romance habt ihr jetzt ein Social Deduction Spiel auf den Markt gebracht, das genau für zwei Personen funktionieren kann. Mhm. Man kann es natürlich auch zu viert spielen, aber warum zwei Personen? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
Ja, ich glaube, genau deswegen war da die Idee. Die kommt also Hans Höh. Der Hans, der auch so engagiert in der Bozzi-Community ist, den kennt ihr vielleicht auch, falls ihr zuhört und Bozzi mögt. Und Christoph Schilling, so ist, glaube ich, sein bürgerlicher Name. Ich weiß das immer nicht so genau. Sorry, wenn ich dich falsch nenne. Ihr könnt ja auf die Schachtel gucken. Die haben wohl schon sehr lange, also wie Spielideen oft so über Jahre reifen, ja, mit sich rumgetragen. Und so zwei Spieler-Deduction ist ja probiert worden auf dem Markt. Und es gibt ja Ansätze dazu, aber so wie Dark Romans das macht, habe ich das auch noch nicht gespielt. Und als ich den hässlichsten Prototypen ever gespielt habe, wahrscheinlich sind alle Prototypen so hässlich, aber für mich war wirklich, ich dachte so, oh mein Gott, warum ist das so hässlich? Wir haben es gespielt und ihr kennt das bestimmt auch, wenn so ein Spiel nicht so gut aussieht und so. Man ist ja sehr verwöhnt. Und dann dachte ich so, wow, was sind das für krasse Mechanics? Wow, das ist ja super cool, das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Und dann hat man sich so eine Geschichte erzählt und ist so voll in dieser, ja, irgendwie gleichzeitig in dieser Deduktionswelt aufgegangen, aber auch in diesem, dass man so eine Spielwelt erlebt. Und das ist das, was mir oft gefehlt hat an so Deduktionsspielen, die halt wenige SpielerInnen beschäftigen. Ich weiß noch, dass ich damals Planet X gespielt habe. Das kann man ja auch sogar alleine spielen. Und das ist cool, das macht Spaß, aber das ist halt keine Welt, in die man sich da so begibt.
Ja, du hast aber schon gesagt gehabt, dass es der krass hässlichste Prototyp war, den du jemals gesehen hattest. Und gleichzeitig legt ihr als Verlag ja durchaus Wert, dass es ja opulent auf dem Tisch aussieht. Es hat ja schon mit Feed the Kraken angefangen und ist jetzt ja auch weiter über Dark Romance in der Deluxe-Version möglich und auch bei Luthier. Warum gebt ihr euch Mühe, so das Eye-Candy-Moment auch in euren Spielen zu bedienen?
Ja, das ist einerseits Michael natürlich, also so ein Verlag und auch unsere Arbeit definiert sich ja sehr durch die Leute, die da arbeiten, weil wir sind, ja, wie gesagt, wir sind nicht viele und es ist halt vor allem durch Leidenschaft getragen. Und Michael hat hohe Ansprüche an so die haptische Qualität von dem Spiel, optische Qualität. Also für ihn ist halt so ein Spiel ein Gesamtkonzept, was halt immersiv wirkt und dazu gehört auch die Gestaltung, haptisch wie visuell und mechanisch natürlich auch. Ja, ich finde ein sehr großartiges Verständnis von Spiel, weil ich so ich habe Kunst studiert, habe ich Michael kennengelernt, dachte so, boah, der Mann, der hat einfach ein Kunstverständnis nur für Brettspiele, ohne das zu wissen. Ich glaube, Michael ist das gar nicht so, dem ist das gar nicht so klar, dass er so eine Konzeptkunst daraus macht. Und das prägt uns natürlich sehr, weil Michael ja auch Autor von Viel zu Kraken ist und das hat uns als Verlag sehr geprägt. Und wir haben natürlich auch unseren Illustrator Hendrik, der hat auch natürlich Ansprüche an seine Arbeit und möchte sich da natürlich auch ausdrücken und ausleben. Und so wächst das halt organisch, so eine Identität als Verlag durch die Leute, die da arbeiten und wirken.
Ja, hohe Qualität, hoher Materialeinsatz hat ja auch manchmal als Ergebnis, dass die Preise eben ein bisschen höher sind als andere Spiele. Wie geht die Community damit um, wenn man sieht, naja, so für so eine Deluxe-Version 129 Euro, ist das noch immer etwas, wo ihr sagt, da merkt man so eine gewisse Zurückhaltung oder sagt ihr, nee, Kickstarter hat uns eh alle total versaut, hauen wir halt einfach das Geld raus.
Ja, also wenn du mich da jetzt als Marketingmenschen fragst, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, kommt es ja auch immer ein bisschen drauf an, wo man das Produkt platziert und wen man damit anspricht. Wir haben ja auch nicht ohne Grund diese Aufteilung in Basiseditionen, die ihr im Einzelhandel bekommt. Die sind auch sehr viel günstiger und halt reduzierter produziert bei der Dark Romans Retail Edition zum Beispiel, also die im Einzelhandel bekommt. Ist zum Beispiel ein reines Zwei-Personen-Spiel drin, da ist nicht so ein fancy Buchaufmachung, da ist weniger Material drin, also es ist einfach nur, ja, quasi Dark Romans Essenz, das reicht vollkommen aus. Und bei der Deluxe Edition haben wir dann full on Michael goes crazy Bling-Bling in Buchoptik und dann flippt der natürlich total aus. Und das ist dementsprechend teurer. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Bedürfnisgruppen, die wir versuchen anzusprechen. Und die Leute, die sich wirklich interessieren für diese hochwertig produzierten Spiele, die halt auch sehr lang in der Entwicklung sind, das ist natürlich in der Retail Edition auch, da fließt sehr viel Liebe, Herzblut und auch Zeit einfach rein. Die sind meistens auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und wenn sie das nicht sind, dann versuchen wir, die Leute, die es halt nicht sind, aufzufangen durch halt die Retail-Edition, die sie dann auch außerhalb von unserem Webshop bekommen, also bei anderen Händlerinnen und Händlern. Und so wie ich das beobachte, funktioniert das sehr gut auch in der Kundinnenansprache. Also wer bei uns halt vor allem unterwegs ist und wer vor allem im Einzelhandel unterwegs ist.
Bleib mal gerade noch beim Thema dieses Opulente, das Bling-Bling, und geh nochmal zurück zu Blood on the Clock Tower. Ich war selber schon dabei, dass die Menschen, die man dann ja als Storyteller kennenlernt, eben die das Szenario vorbereiten, die dich durch dieses Erlebnis durchführen, teilweise unglaubliche Aufbauten vollbringen, die also einen Raum schmücken, die quasi eine Seance hervorzaubern und die wahnsinnig viel investieren eben in das Ambiente eines solchen Raums. Ist das nicht eine Idee für euch zu sagen, naja, jetzt haben wir schon so ein tolles Spiel, wir kommen jetzt den ganzen Etsy-Shops voraus und machen jetzt vielleicht unser eigenes Produktplacement mit unseren Artikeln, die man braucht, um die verschiedenen Szenarien gut spielen zu können.
Meinst du so einen Merch-Shop Blood on the Clock Tower?
Genau, Merch-Shop für Blood on the Clock Tower, wo du dann halt eben besondere Flackerkerzen bekommst oder Spinnweben, die du aussprühen kannst oder sowas.
Ja, also wir haben da natürlich drüber, ich denke natürlich immer an sowas, weil mein Beruf habe ich schon erwähnt. Wir sind aber im Kern natürlich ein Brettspielverlag und das wollen wir auch bleiben. Und das ist auch das, was die Leute natürlich antreibt. Und wenn wir jetzt anfangen würden, so Kerzen zu verkaufen oder es gibt Sprühspinnenweben.
Ich weiß es nicht, das wäre eine Idee schlechthin.
wären wir halt nicht mehr das, was wir jetzt sind. Und ich glaube, so als Team sind wir sehr glücklich mit der Arbeit, die wir machen. Wir denken aber schon manchmal darüber nach, so kleinere Merch-Sachen zu machen. Zum Beispiel irgendwie andere Pistolen für Vizekraken oder so, was sich dann halt so nebenbei ergibt. Aber ich glaube, ich wäre auch sehr schlecht da drin, Kerzen zu jetzt sind plötzlich sehr viele Probleme in meinem Kopf.
Entschuldige, wenn ich dich aus deiner Komfortzone da gedanklich rausgezogen habe. Wir haben vorhin gesagt, die Erweiterungen sind unterwegs, Carousel ist unterwegs und für 2027 ist die Erweiterung zu Feed the Kraken geplant. Auf was dürfen wir uns denn 2026 noch freuen?
Also wir haben ein Autorenprojekt von Daniel Pietschnick. Ich habe immer richtig Angst, dass ich seinen Namen falsch sage. Naja, das ist der Man von Redlands. Kennt ihr bestimmt, wenn nicht, müsst ihr googeln. Ich habe noch nicht gesagt, wie das heißt, glaube ich, deswegen werde ich es hier auch nicht machen, aber ihr könnt bei uns auf Social Media vorbeigucken oder beim Newsletter oder so. Da werde ich zeitnah Bescheid sagen, was genau das ist, wie genau das heißt, was auch immer ihr alles wissen wollt. Aktuell kann ich euch nur sagen, dass es angelehnt an GTA ist. Unser Illustrator ist ausgerastet, weil er so viel Spaß hatte. Das ist natürlich wie für ihn gemacht. Super viel illustriert. Ihr findet, glaube ich, auch, pass mal auf, Quest bei uns auf der Website. Ihr guckt funtails.de bei der Crew-Seite. Und Henrik Sörgel, der ist schon illustriert im Stil des neuen Spiels. Und das ist sehr konfrontativ. Es soll kurzweilig sein. Es soll ein bisschen so wie so ein Absacker für Kenner hin. Und man haut sich einfach richtig hart auf die Fresse und bewirft sich mit Bomben und es gibt einen Hund namens Rufus. Mehr sag ich nicht.
Ja, und Mainstream gibt es bei euch tatsächlich nicht. Also kein Naturthema oder kein Unterwasserthema, das momentan irgendwie total en vogue ist, sondern richtig auf die Fresse mit GTA.
Ja. Ich möchte mal betonen, ich würde so gern ein Spiel mit Fischen machen, weil ich kaufe alles, wo Fische drauf sind. Und für mich wäre das, also ich fände es Premium, aber ja, das stimmt. Ja, wird viel gemacht. Aber Fische sind auch toll.
Jetzt gibt es ja im Leben eines Brettspielverlags durchaus immer Höhepunkte, interne Höhepunkte, allerdings auch externe Höhepunkte, wie natürlich die Messe in Essen, die auch natürlich 2026 wieder stattfinden wird. Jetzt habt ihr die Spielwarenmesse in Nürnberg quasi jetzt an diesem Wochenende vor der Haustür. Seid ihr dort vertreten?
Wir haben da unseren Vertriebspartner, Hutter, mit den Retail-Exemplaren und die kümmern sich auch zum Beispiel um AuslandspartnerInnen oder so. Das heißt, wir können hier schön mit unseren Hintern auf dem Sofa bleiben, was ich sehr begrüße. Ich fahre nicht so gern weg.
Und Hutter kümmert sich dann eben um die restliche Arbeit, die vor Ort gemacht wird.
Ja. Danke, Hutter.
Danke, Hutter, genau. Svante, es war mir eine Freude. Ich habe mir selber vorgenommen, innerhalb eurer Podcast-Zeit zu bleiben. Das sind ja so meistens so 24, 25 Minuten.
Oh, ich habe
mein Ziel damit erreicht. Ja, natürlich. Es ist uns immer eine Freude, unseren Podcast-Partnerinnen und Partnern eine Wohlfühloase zu bieten. Und das war so mein Entgegenkommen an dich von der Zeit. Wir werden allerdings unsere Podcast-Folgen mit neuen Gästen niemals beenden, ohne zu fragen, gibt es einen Brettspiel-Traum, einen Brettspiel-Wunsch, den du in dir trägst, den du uns jetzt gerade verraten wollen würdest?
Also Fische habe ich ja schon gesagt. Ich finde, es sollten in jedem Spiel sollte mindestens ein Fisch vorkommen. Das ist jetzt das Gesetz, wenn ich mir das wünschen kann. Und was ich mir so generell wünsche, das ist mehr so Brettspiel als Konzept. Ich finde es immer richtig cool, wenn Brettspiele so Leute in so Erlebnisse holen, die so gemeinschaftlich sind. Also wenn Leute so ja, nicht so gegeneinander spielen. Also ich bin kein besonders konfrontativer Typ oder kompetitiv. Ich finde es immer toll, wenn das so ein Gemeinschaftserlebnis ist. Und das wünsche ich mir mehr. Also wenn man so Spielerlebnisse hat und man kommt da so hin als random Person, dass man dann so ein Erlebnis hat von, ja, wir alle zusammen, wir haben jetzt ganz viel Spaß. Das erlebe ich manchmal und das ist jedes Mal so cool, dass ich mir denke, boah, das soll es viel öfter geben. Das ist richtig, richtig gut einfach.
Ja, dann wünschen wir dir genau solche Spielmomente für die kommenden Jahre. Vielen Dank, Svante, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Fragen hier kompetent zu begegnen und zu beantworten. Ja, und wir wünschen dir, dass du jetzt eben auf der Couch nur ein gutes Wochenende haben wirst, während in Nürnberg die großen Geschäfte für euch gemacht werden. Ja, und freue mich auf alles das, was 2026, 2027 und darüber hinaus noch im Bereich Social Deduction auf den Markt kommen wird von Funtails. Ja, und schick dir noch ganz, ganz liebe Grüße an den Sund.
Dankeschön.